Ja, meine Lieben, jetzt haben wir eine lange Pause gehabt mit den Vorträgen über die Schöpfungsgeschichte, über den Garten Eden. Wir sind heute beim 96. Vortrag im Übrigen. Also wir haben trotzdem schon eine ganze Strecke hinter uns und haben uns in den letzten Vorträgen ein bisschen damit beschäftigt, mit dem Doppelgängermotiv auch. Und jetzt kann man sich fragen, was hat das mit dem Garten Eden oder und so weiter zu tun? Wir werden sehen, dass gerade dieser Übergang vom ersten Kapitel der Genesis, die Schöpfungsgeschichte, dann zu den Schilderungen des Gartens Eden, dass in gewisser Weise Erlebnisse damit verbunden sind, die man in ähnlicher Art auch haben kann, wenn man einen Einweihungsweg durchgeht. Und zwar, nämlich das Interessante ist, dann vielleicht so als Vorgriff, wir werden uns noch sehr viel genauer damit beschäftigen, aber was heißt denn Einweihungsweg durchmachen, was heißt hellsichtig bewusst werden? Ist nicht genau das Gleiche, aber sollte man in der Zukunft mehr Hand in Hand gehen. Also in alten Zeiten zum Beispiel war das ja oft sehr verteilt. Also es gab Eingeweihte, die nicht hellsehend waren, und es gab Hellseher, die keine Einweihung hatten. Das heißt, sie haben Bilder gesehen und sie nicht verstanden. Und es war aber genug Vertrauen und genug gegenseitiges Verständnis da, dass dann Eingeweihte das ausdeuten konnten. Und beide waren sozusagen zufrieden. Der eine konnte dem anderen vertrauen, dass er die Bilder richtig schildert, wie er sie erlebt und ihn sozusagen nicht betrügen will. Das wäre gar nicht in Frage gekommen. Und umgekehrt hat der die hellsichtigen Bilder gesehen hat, war dankbar dafür, dass er dann eine Erklärung bekommen hat. Erklärung ist eigentlich auch so ein Wort aus unserer Zeit, also eine Deutung, sagen wir, dieser Bilder und eben was sie bedeuten, was sie auch fürs konkrete Leben dann bedeuten und was man damit machen soll. Das ist heute einerseits durch den wachsenden Egoismus, aber auch überhaupt durch die Individualisierung, die erfordert, dass jeder seinen eigenen Zugang irgendwo findet zur Welt oder überhaupt zur geistigen Welt insbesondere, weil es gibt keinen Normzugang. Man kann jetzt sagen, so gut, jetzt untersuchen wir wissenschaftlich die geistige Welt und dann werden wir intersubjektiv, wie man in der Wissenschaft halt so schön sagt, alle genau das Gleiche sehen und genau das Gleiche sagen. Das ist nicht der Fall. Also, weil man bringt einen ganz individuellen Standpunkt, einen ganz individuellen Blickpunkt mit. Man kann zwar sozusagen in Wechseln vielleicht und herumgehen, aber man betrachtet also die Welt aus einer sehr individuellen Perspektive und das ist auch notwendig. Daher hat Steiner einmal gesagt, es gibt die Anthroposophie so oft, als es Anthroposophen gibt. Das heißt, als Menschen, die sich ernsthaft damit beschäftigen. Weil ich muss meinen individuellen Blickpunkt irgendwo finden. Dann komme ich nämlich gerade an die, wie soll ich sagen, an die spannenden Weisheiten eigentlich heran. Das, was so ganz allgemein ist, das gibt's auch, aber das ist eigentlich das Unwesentlichste für die Zukunft. Also immer wesentlicher wird jetzt, dass ich einen ganz individuellen Zugang finde. Und das ist im Übrigen mit ein Punkt, warum man auf der anderen Seite wieder sagen kann, Anthroposophie oder das, was Steiner als sein Werk gegeben hat oder hinterlassen hat, ist untrennbar mit ihm verbunden, weil es auch sein individueller Weg wäre. Wenn das ein anderer gegeben hätte, hätte er es in einer anderen Form gegeben. Trotzdem würde es zusammenstimmen. Das ist das Paradoxe. Man glaubt halt, na, wissenschaftlich kann es dann nur sein, wenn dann alle genau das Gleiche sagen. Das wird einmal überhaupt das große Aufwachen sein müssen, dass damit eigentlich nur die banalsten Wahrheiten zu erfassen sind. Und gerade dort, wo es ums wirklich Geistige geht und schon ums Geistige im Menschen, also das kleinste Geistige, da muss also dieser individuelle Standpunkt kommen, das ist ganz wichtig. Und dann muss man noch dazu die Brücke finden, trotzdem mit dem anderen kommunizieren zu können darüber. Weil sonst ist jeder isoliert für sich, also das ist so die große Gefahr. Der hat halt seinen Blickpunkt und der andere kann ihn überhaupt nicht verstehen. Das wäre also auch ganz fürchterlich. Also man muss einen individuellen Blickpunkt haben, aber man muss auch die Fähigkeit entwickeln, sich zumindest bis zu einem gewissen Grad auf den Blickpunkt des anderen versetzen zu können. Ohne dass man ihn für sein Leben jetzt annehmen muss, weil das wäre falsch. Er muss sein Leben leben und ich muss meines leben. Also jeder hat eine andere geistige und auch karmisch bedingte andere Aufgabe in der Welt. Und die, gerade diese Aufgaben, diese karmischen Aufgaben sind eben nicht mehr zu erfüllen mit etwas Allgemeinem. Also gerade, wenn man sagt, aber es muss doch so ein Streben werden, dass eine gesamte Menschheit zusammenwächst, ja, aber gerade aus dem heraus. Gerade aus diesem Individuellen, das ist das Interessante. Also Menschheit entsteht dadurch, dass sich einerseits, früher war mehr das Volksmäßige oder das Gruppenmäßige von mir aus, und innerhalb der Gruppe gab es halt mehr oder minder gleiche Anschauung. Sei es bei den Buddhisten oder sei es bei den Shintoisten oder sonst wo, und was da an Eingeweihten halt auch dahinter steckt, irgendwo im Hintergrund, die haben eine ganz bestimmte Perspektive, und aber alle mehr oder minder das Gleiche. Tun sie aber dann sehr schwer mit dem Rest der Menschheit, sich wirklich zu verständigen in Wahrheit. Aber was jetzt kommen wird, ist, dass dieses gruppenmäßig immer mehr wegfällt. Es geht also ins Individuelle. Jeder Einzelne ist sozusagen die Gruppe für sich einmal sozusagen. Also jeder Einzelne muss seinen Standpunkt finden und zugleich aber die Fähigkeit erlangen, das, den anderen wirklich als Individuum zu erkennen und seinen Standpunkt sozusagen intuitiv nachvollziehen zu können. Ohne ihn selbst leben zu müssen oder zu sollen auch nur, aber ihn nachvollziehen zu können. Also, und daraus entsteht dann langsam wirklich eine Gesamtmenschheit, weil es dann völlig unabhängig von einer Gruppenzugehörigkeit oder sonst etwas ist, sondern diese Fähigkeit hängt davon vom Menschsein als solchem ab. Und zwar Mensch, individuelles Menschsein. Individueller Mensch erwacht auch bis zu einem gewissen Grad an dem anderen individuellen Menschen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also, dass nämlich wir das Bewusstsein für unsere eigene Individualität im Grunde ja auch nur richtig erwecken können am anderen Menschen. Gerade an der Erkenntnis auch, dass der ganz anders ist irgendwo, uns aber doch wieder Dinge entgegenbringt, die mich am Anfang vielleicht stören total oder irritieren oder wo ich sage, das, wieso, warum eigentlich? Und da wache ich dann für mein eigenes mehr auf. Also es ist ein wechselseitiger Prozess. Und es ist natürlich also keine Isolation, darf es eben nicht werden. Aber es muss jeder den Raum haben, aus dem Geistigen heraus schöpferisch etwas zu produzieren und es an die Welt zu verschenken dadurch. Und die anderen, das gilt aber wechselseitig für alle, müssen auch die Fähigkeit entwickeln, es aufzunehmen, es, wie soll ich sagen, zu verdauen und umzuschaffen im Grunde, wieder gemäß ihrer eigenen Individualität, aber nicht das einfach abzublocken. Weil das ist nämlich die große Gefahr, dass man sagt, na gut, also ich sprudel da und du, aber ja, alle anderen müsst das so nehmen, wie ich es gebe. Und von euch nehme ich natürlich nichts, das wird mich irritieren. Also es zu dem Geben gehört eben auch das Nehmen können dazu, aber ohne das eigene Individuelle zu verlieren. Das ist die große Schwierigkeit. Das ist auch die Schwierigkeit, warum sich dann viele Menschen sträuben dagegen, weil sie im Grunde unbewusst Angst haben, dass sie sich verlieren irgendwo, wenn sie das andere aufnehmen. Überhaupt, wenn das was sehr geistig Kraftvolles und Starkes ist. Und das ist auch bis zu einem gewissen Grad immer eine gewisse Gefahr, wenn das Ich noch nicht stark genug entwickelt ist, hat es bis zu einem gewissen Grad sogar recht, dass es zeitweise abblockt und sagt, bitte überschwemme mich nicht mit deinem, weil ich muss erst meins, auch wenn es noch so klein ist, finden, aber wenn du mich mit dem total Tollen da überschwemmst, finde ich mich nicht mehr und dann finde ich meine Aufgabe nicht. Weil genau das muss weg. Das war früher, dass ein Eingeweihter an der Spitze und der Rest des Volkes nimmt von dem nur. Im Grunde. Und das kann es nicht mehr sein. Also im Idealfall wird es irgendwann einmal nahe kommen dem, dass jeder gibt und jeder nimmt. Halt einer ein bisschen mehr, einer ein bisschen weniger, aber im Großen und Ganzen ist das also die Zielvorstellung irgendwo? Wie genau sie erreicht wird, ist die Frage. Und daher wird es in Zukunft aber eben so sein, dass sowohl der Einweihungsweg als solcher und eben auch die genaue Beschaffenheit des Hellsehens, also das heißt der geistigen Wahrnehmung, einen sehr individuellen Charakter bekommen wird. Und das heißt, es wird einfach nicht funktionieren, dass einer Hellseher ist und der andere ist der Eingeweihte, der es ausdeutet. Das wird nicht wirklich funktionieren. Sondern irgendwann wird man es beides entwickeln müssen. Und wobei überhaupt das neue Hellsehen durchaus einen ganz anderen Charakter hat als das alte Hellsehen, also das die Menschen früher hatten. Und in Wahrheit ist es nämlich gar nicht so weit weg. Das Problem ist eher, dass man sich was Falsches erwartet oder was ganz Falsches darunter vorstellt und sagt, es tut sich nichts, es kommt nichts. Und wenn man denkt, wow, jetzt werde ich irgendwelche Visionen haben und bunt und Ding und massiv, die mich überwältigen und ich werde ganz flach da liegen vor Begeisterung, was für tolle Visionen kommen. Und das sind dann sicher nur luziferische Visionen heuer. Weil im alten Hellsehen war zum Beispiel ein sehr stark luziferisches drinnen und das ist sehr, sehr, sehr drastisch, sehr lebendig. Das heutige ist viel, viel feiner und viel unspektakulärer in einer gewissen Weise. Nur wenn ich es mit Bewusstsein erfasse, was dahinter steckt, so wie man es jetzt über das dritte Mysteriendrama gesagt haben, wenn einem das einmal bewusst wird, was da passiert, dann ist es also sehr dramatisch sogar. Nur der äußere Schein ist nicht das, genauso wenn man das dritte Drama mal liest, so nur zu Hause irgendwo sitzt, da kommt einem die Dramatik noch lange nicht so richtig. Erst wenn man es richtig spielend und sich intensiver damit beschäftigt, dann wacht es langsam auf. Aber so an der Oberfläche, zum Beispiel bei dem ersten Bild oder so, wenn man nicht aufpasst, schläft das Publikum ein zunächst einmal. Wenn das nicht gut rüberkommt und uns gelingt, diese Dramatik auch wirklich fühlbar zu machen fürs Publikum, dann werden sie nach einer Viertelstunde gut schlafen. Weil dann erzählt der eine irgendwas, der andere erzählt irgendwas, so genau kriegt man es nach 10 Minuten eh schon nicht mehr mit, was jeder genau erzählt, weil die Sätze doch ziemlich kompliziert sind. Und wenn ich nicht den Text vor mir noch habe und es nur aus dem Hören, verliert man sehr schnell den Faden und wenn man einmal draußen ist, zieht der Rest vorbei. Also das heißt, dann hört man irgendein paar Worte und Worte und Worte und Worte und dann döst man. Und dabei sind im Hintergrund schon immense Dramatik, schon in dem ersten Bild eigentlich drinnen, also in den Personen, die da beisammen sind, die eben gerade diese 12 unterschiedlichen, total unterschiedlichen individuellen Standpunkte mitbringen. Schon einmal. Und aus dieser Perspektive das ganz unterschiedliche Erleben. Und da sprühen die Funken in Wahrheit eigentlich schon. Also, dieses neue Hellsehen hat einen viel, viel wie soll ich das jetzt ausdrücken? Jedenfalls nicht diesen bunten, diesen lebhaften Charakter. So. Das ist diese Erschütterung, die das auslöst, die ist viel tiefer irgendwo drinnen. Im alten Hellsehen war das viel, viel äußerlicher in einer gewissen Weise. Schon ein seelisch-geistiges Erlebnis, aber trotzdem viel äußerlicher. Also das moderne Hellsehen geht eigentlich viel tiefer, aber dafür ist es unscheinbarer. Der Schein hat immer was mit dem Luzifer zu tun und es ist viel unverhüllter in Wahrheit. Und weil jeder Mensch, der heute lebt, hat Imaginationen in Wahrheit. Und sie sind knapp unter der Schwelle des Bewusstseins, sie sind gar nicht weit weg. Sie sind gar nicht weit weg in Wahrheit, nur man registriert sie nicht. Es zieht vorbei, das ist also ein Blitzerl, das irgendwo durchzieht und das man gar nicht registriert im Normalfall. Also die Kunst besteht nur darin, so einen Blitz dann aufzufangen und dann noch zu sehen, also das ist eigentlich ein ganzes komplexes Gebilde, was dahinter steckt. Ein ganz komplexer geistiger Zusammenhang, was zuerst nur so durchzischt. Also Darum, das wird kommen, das wird ganz selbstverständlich kommen. Und wenn die Zeit reif ist, ist das da. Also da muss man sich jetzt nicht besonders kümmern darum. Aber dieser individuelle Weg, also ist ganz, ganz wichtig, und eben auch gerade im Anthroposophischen selber ist es unheimlich wichtig, also dass man sagt, Anthroposophie kann eigentlich überhaupt nur dort existieren, wo ich diesen ganz individuellen Zugang finde. Also das heißt, alles Programmgemäße oder so ist Anthroposophie oder so, also irgendwas Dogmatisches drinnen, das funktioniert überhaupt nicht. Ja, selbst die Schriften Steiners nehme ich zur Orientierung, muss aber wissen, damit habe ich es eigentlich noch nicht, weil ich noch nicht meinen eigenen Zugang gefunden habe. Es ist eigentlich die Landkarte, die mich hinführt. Dazu brauche ich es, ganz wichtig, weil sonst verirre ich mich mit Sicherheit, weil das ist sonst wie wenn ich wirklich im Amazonas irgendwo ausgesetzt wäre und nicht einmal weiß, auf welchem Kontinent ich bin in Wahrheit. Dann werde ich keine Ahnung haben, wo ich hinlaufen soll, wo ich überhaupt bin und was ich mit dem allen da jetzt anfangen soll. Also dazu brauche ich ganz wichtig diese Orientierungshilfe, und da ist es eben die große Hilfe, dass letztlich Steiners Werk, das er hinterlassen hat, so gedankenklar ist. Das ist es nämlich, auch wenn man das auch nicht immer gleich auf den ersten Blick merkt, weil es manchmal so kompliziert ist, dass man sich denkt, oh, ich verstehe kein Wort. Aber in Wahrheit ist es ganz gedankenklar, so wie auch die Texte in den Mysteriendramen eigentlich total gedankenklar sind, und in weiß ich nicht wie viele Generationen wird es einmal möglich sein, wahrscheinlich sie so zu sprechen, dass man es wirklich hört und einem sofort klar ist, um was es geht. Das steckt drinnen im Text. Das steckt etwa in Goethes Faust nicht drinnen. Da rein durch den Text allein wird man da nie zu einem klaren Gedankenverständnis kommen. Man wird kommen zu einem Erleben der Bilder, man wird kommen zu einem Gefühl, dass die absolut stimmen, aber was das im Detail alles bedeutet, ohne extra Hilfe wird das nicht gehen. Dann wird man schauen, aha, was hat denn da Goethe für Figuren genommen, was bedeuten die, und dann muss ich ein bisschen blättern und dann ist mir das eine Hilfe. Oder ich habe die Anregungen Steiners, der tiefer schaut. Aber aus dem Werk selber kommt die Gedankenklarheit nicht, weil es ist Goethe selber eben nicht bis zur letzten Konsequenz hatte. Steiner hatte sie aber. Das heißt, er hat die Dramen so geschaffen, dass er sich gar nichts ausgedacht hat vorher, sondern er hat die Bilder mal gestaltet, leben lassen, und sagte immer wieder, er war am nächsten Tag überrascht, was jetzt wieder rausgekommen ist, damit hat er gar nicht gerechnet, und die Schauspieler, mit denen er das gemeinsam gemacht hat, auch nicht. Die haben sich auch meistens gedacht am nächsten Tag, na, das wird völlig anders weitergehen, aber siehe da, wer hat sie oft wirklich in der Nacht vorher erst geschrieben, die Texte. Aber im Nachhinein und eigentlich schon im Festhalten drinnen ist es dann schon ganz klar in Gedanken auch gefasst. Es ist das Bild total da, aber es ist auch der Gedanke da. Und das gilt halt dann nur herauszuholen. Und das hat Steiner natürlich auch in seinen Vorträgen drinnen und in seinen Schriften drinnen. Bei den Vorträgen ganz eine spannende Übung ist, sich immer wirklich konkret die Hörerschaft vorzustellen. Also bei den Vorträgen hat er ja nicht niedergeschrieben, einfach so, sondern er hat zu einem ganz konkreten Publikum gesprochen. Und wenn man so Vorträge über dasselbe Thema, die er annähernd in derselben Zeit irgendwo gehalten hat, anschaut, sind die trotzdem sehr unterschiedlich. Es sind zwar schon die Grundpfeiler, sind klar, aber es ist manchmal ganz überraschend anders formuliert, und ein ganz anderer Aspekt kommt noch dazu, der bei 10 anderen Vorträgen zum gleichen Thema nicht drinnen ist. Und das hängt eben einfach damit zusammen, dass da andere Leute drinnen sitzen und er für die spricht und mit denen spricht. Und nicht einfach sagt, so, ich habe mir halt dieses Thema gestellt, ich habe mir da jetzt ein Konzept gemacht, Herrschaften, und ich werde das jetzt vortragen, wie ich mir das gedacht habe und was ich dabei erlebt habe. Das wird nicht funktionieren. Also in der Anthroposophie funktioniert das eigentlich nicht, sondern ich muss mir was vorbereiten, ja, ich habe was erlebt dabei, natürlich, weil sonst habe ich eigentlich keine Berechtigung, überhaupt darüber zu sprechen, aber ich werde sicher nicht so darstellen können, wie ich es bei der Vorbereitung erlebt habe, sondern es kommt jetzt ein ganz wesentlicher Faktor, was kommt mir von den Leuten entgegen, die da drinnen sitzen. Und das wird mitbestimmend dafür sein, aus welcher genauen Perspektive ich das jetzt betrachte. Ich meine, ich habe vielleicht eine grobe Richtung irgendwie, aber die genaue Ausrichtung wird sehr wesentlich bestimmt durch die anderen Menschen, die drinnen sitzen. Und das heißt, die muss ich wahrnehmen können als Individualitäten, selbst wenn das ein Saal mit ein paar hundert Leuten ist. Ja, wenn man sich ja denkt, gerade in den späteren Jahren waren das Großveranstaltungen, wo ein paar hundert Leute in einem riesen Saal gesessen sind. Und trotzdem muss man so spüren irgendwie, die Menschen, die da drinnen sitzen und sie nicht nur als Masse erleben, trotzdem nicht nur als Masse. Ich meine, man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass der Steiner sagt, so, aha, warte, jetzt zähle ich durch, ah, da sind 928 Leute und jetzt spreche ich zum 721. Das wird nicht funktionieren. Aber man kriegt trotzdem ein geistiges Erlebnis mit, welche Menschen da drinnen sind, und es wird sicher irgendwo drinnen ein Satz sein, der dann genau für den dort links in der 10. Reihe hinten ist und dann an für den vorne rechts. Da brauche ich nicht jetzt überlegen, was jetzt spreche ich für den oder so, aber es wird das zustande kommen, wenn ich so eine gewisse Wahrnehmungsfähigkeit dafür entwickle, und das ist eigentlich ganz lebenspraktisch wichtig heute überhaupt in allen Dingen, weil es gab, glaube ich, noch keine Zeit, wo die Menschen so aneinander vorbei geredet haben wie heute. Der eine erzählt was und der andere, bei dem zieht es im Grunde durch, weil er gar nicht in Wahrheit mit ihm oder zu ihm spricht. Nur äußerlich hat er sich zwar hingewendet, aber in Wahrheit wird er seinslos. Und der andere sagt, ja, weil ein paar Worte vorkommen, die ihm bekannt sind, weil es halt auch deutsche Worte sind, aber im Grunde kriegt er von dem, was der wirklich ausdrückt, irgendwie überhaupt nichts mit. Weil der andere aber es auch nicht so kommuniziert, dass er zu ihm spricht. Zu einem anderen müsste er dieselbe Geschichte anders erzählen, mit leichten Nuancen. Also das ist was ganz was Wichtiges, was kommen muss. Und gerade im Anthroposophischen müsste man da Vorreiter werden auf dem Gebiet. Und wirklich durchstoßen durch diese ganzen, konventionellen Hüllen, die das überdecken. Also gerade im Geistigen muss heute diese Ehrlichkeit herrschen, dass man wirklich von Ich zu Ich spricht. Alles andere funktioniert in Wahrheit nicht mehr. Und Ich zu Ich heißt also wirklich völlig unverhüllt im Grunde. Also, und mein Gott, wie viele konventionelle Hüllen gibt es noch, aber schon vom äußeren Verhalten, aber dahinter sind ja noch die ätherischen, die astralischen, also das heißt die seelischen Hüllen, hinter denen man sich noch verstecken kann und tut. Und das heißt, da gehört ein immenser Mut auch dazu, sozusagen wirklich den innersten Kern freizulegen. Das vielleicht in einem Zustand, wo man den selber ja noch gar nicht so genau kennt. Weil was wissen wir von unserem Ich in Wahrheit? Aber gerade durch diesen Prozess lernen wir ihn kennen. Gerade in dem Austausch mit dem anderen. Wenn ich zu Hause im Kämmerchen sitze und nachgrübel darüber, wer bin ich, da wäre ich wahrscheinlich am allerwenigsten auf irgendwas kommen. Aber in der Begegnung mit den anderen erwache ich auch für mich selber und umgekehrt. Also das müssen die menschlichen Begegnungen werden in Zukunft, und das ist eigentlich Anthroposophie im Kern. Ich meine, das ist der eigentliche Kern, um den es geht. Und dazu gibt es dann viel rundherum, was hilfreich ist dazu. Aber es geht nicht abstrakt darum, jetzt kennenzulernen, einfach was die Cherubim da oben machen, weil es halt so spannend ist. Das befriedigt vielleicht also esoterische Neugier, aber hat in Wahrheit überhaupt keinen Wert, vor allem, weil man es dann in der Art, wie es für die Cherubim selber wichtig ist, eh gar nicht verstehen können noch. Weil nicht einmal Rudolf Steiner in Wahrheit oder ein großer Eingeweihter. Weil man muss denken, wenn man selber auf der Stufe der Cherubim ist, na, dann versteht man erst wirklich, was die Cherubim tun. Also das heißt, man kann, das ist ein Ahnen höchstens. Und das hat eigentlich seine Berechtigung in dem Sinn nur, wenn es hilft, uns hier in unserem geistigen Umfeld zu bewähren damit und da tätig zu werden. Also das heißt, das unmittelbare Tätigkeitsfeld ist den anderen geistigen Wesenheiten, den anderen Menschen gegenüber zu erwachen und dadurch für sich selbst zu erwachen. Um das geht es eigentlich ganz primär. Und genau darin lebt auch das Christliche dann.
Aber es ist schwer.
Nein, total schwer.
Das zu zeigen, wenn man noch selbst unsicher ist.
Ja, total schwer. Total schwer. Das heißt, man kann nur für eine Atmosphäre sorgen, die dem anderen hat, erstens einmal das Vertrauen gibt, auch ein bisschen die Hüllen fallen zu lassen, sozusagen. Weil wenn das nur einer tut, funktioniert es nicht wirklich gut. Wenn der andere zumauert, funktioniert es nicht richtig gut. Also, das heißt, man muss eine Atmosphäre des Vertrauens schaffen. Und das ist ja gerade etwas, was es heute so ganz wenig gibt. Weil es ist eher eine totale Atmosphäre des Misstrauens, die ja total institutionalisiert dann auch noch wird. Also, in unserer immer mehr werdenden Überwachungsgesellschaft oder so, wo man eigentlich jede Lebenserregung kontrollieren, wie macht er das, was er tun soll, oder hat er irgendwas Verkehrtes gemacht. Da, also das sind halt die arimanischen Kräfte, die schon ganz stark erwacht sind, da dagegen genau zu arbeiten. Und die Kunst ist also diesen Mut aufzubringen, sich zu öffnen einerseits und auch den anderen aber so unverstellt mitzunehmen, weil die nächsten Schleier, nämlich die ich schon davor lege, sind dann wieder meine eigenen, dass ich sage, also gut, der ist nicht so, wie man das vorstellt, der macht nicht das, was er tun sollte und dieses und jenes, weil ich meine Vorstellungen halt habe und meine Perspektive, die lege ich über den anderen drüber und dann passt er nicht in das Muster und ich sehe schon nur mal, dass das alles nicht passt. Dann sehe ich von ihm aber schon überhaupt nichts mehr. Der ist vielleicht ein ganz anderer Mensch, hat eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Aufgabe, die vielleicht mit meiner nur am Rande was zu tun hat. Aber es ist gut vielleicht so in der Welt, weil ich bin spezialisiert und er in Wahrheit auch irgendwo. Wir sind alle irgendwo, haben eben einfach uns und gerade dadurch sogar unseren Platz in der Welt. Dadurch ist ja jeder einzelne Mensch völlig unverzichtbar in Wahrheit. Und was ein Einzelner versäumt einzubringen, ist eben einfach dann nicht da. Das ist ein Beitrag, der fehlt und immer fehlen wird, weil den niemand anderer leisten kann. Also und wenn zu viele Lücken in dem ganzen Gebäude sind, dann wird es halt zusammenstürzen irgendwo. Aber wobei sicher manche tragendere Elemente dann sind, aber trotzdem, es kommt dabei auf jeden Einzelnen an. Und jeder hat eine ganz andere Aufgabe. Ich meine, wie ein Dachziegel hat eine andere Aufgabe als irgendein Ziegel, der fürs Fundament unten ist. Und wenn ich sage, du musst ein Dachziegel werden, dann wird das als Fundament wahrscheinlich das Allerungeeignetste sein. Und es wird nicht funktionieren. Also, aber dann darf ich sagen, ja, aber ich akzeptiere nur Dachziegel, was anderes ist falsch. Das ist aber wahnsinnig schwierig, weil wenn man trotzdem zunächst einmal so in seinem Kreis und in seinem Blickwinkel drinnen ist und das oft ganz, ganz woanders liegt. Und der andere ganz woanders steckt. Und das dauert auch, bis man das also überhaupt wahrnehmen kann, so in genaueren Umrissen, bis man es akzeptieren kann. Das ist ein langwieriger Prozess. Aber das sind die entscheidenden sozialen Aufgaben für die Zukunft. Ich meine, damit verbunden sind, und da sind wir jetzt auch wieder ein bisschen beim Doppelgänger, verbunden sind natürlich jetzt, dass wir mittlerweile schon mit sehr vielen Menschen karmisch verbunden sind und schon eine lange Geschichte miteinander hinter uns haben. die meistens sehr konfliktbeladen war, weil das, zumindest das sind karmisch die interessanten Dinge, was eh gut funktioniert hat. Das kann man dankbar zur Kenntnis nehmen, aber das ist eh abgehakt. Das, aber womit wir uns auseinandersetzen müssen, sind also diese Konflikte, die wir in der Vergangenheit hatten und die jetzt nachwirken und wenn wir es jetzt nicht lösen, dann noch dramatischer werden können und noch mehr in eine falsche Richtung führen können. Also das kommt noch dazu, dass ich immer wieder auf Menschen stoße, hauptsächlich auf Menschen stoße, mit denen ich karmisch schon Kollisionen gehabt habe. Und das heißt, es kann sehr leicht die Situation werden, ich komme und der tut was und schon von Hause sage ich, nein, Gottes Willen, das passt mir nicht. Klar, weil sofort im Hintergrund eigentlich der karmische Zusammenhang da ist, der Konflikt taucht irgendwo auf, auch wenn ich ihn bewusst noch nicht fassen kann. Aber gerade durch dieses, die Eigenart des anderen kennenzulernen, das ist auch natürlich ein ganz wichtiger Aspekt dafür, irgendwann einmal sich dieser karmischen Zusammenhänge bewusst zu werden, also detaillierter bewusst zu werden. Der erste Schritt kann eh nur einmal sein, überhaupt zu merken, aha, da ist eine karmische Beziehung ganz deutlich. Weil nicht mit allen Menschen haben wir eine, aber mittlerweile schon mit sehr vielen, klar, weil wir schon sehr viele Inkarnationen hinter uns haben. Und namentlich dort, wo man für das eigene Leben entscheidende Dinge tut, kommt man meistens mit sehr, sehr, sehr vielen karmisch verbundenen Menschen zusammen. Weil dort spielt sich halt die eigentliche Lebensaufgabe ab. Aber dieses Wechselspiel, einerseits ganz in den anderen eintauchen können, auf der anderen Seite ganz das eigene leben zu können, auch wirklich schöpferisch leben zu können, auch das eigene und auf dieses Recht absolut zu bestehen. Das muss eben da sein. Das ist immer so ein Hin und Her im Grunde. Es ist einerseits total im anderen aufgehen und eigentlich sich selbst völlig ausschalten und im nächsten Zug ganz das eigene Ich, und jetzt meine ich wirklich das Ich und nicht das Ego, das Ich geltend zu machen und zu sagen, da ist eine Schöpferkraft drinnen und ich bin der Einzige, der darüber entscheiden kann, wie das werden wird. Es gibt niemand anderen. Niemand, nicht einmal irgendeine höhere Hierarchie, das entscheiden kann. Weil es ist meine geistige Tat und die kann nur ich aus dem Ich heraus ganz individuell vollbringen und da kann mir auch niemand helfen dabei. Also da muss ich ganz aufs eigene Ich bestehen. Und umgekehrt in der nächsten Sekunde schon wieder ganz, fast hinüberschlafen in den anderen. Das heißt, mich selber ganz vergessen und ganz im anderen erwachen. Das spielt sich ununterbrochen ab. In Wahrheit ist das die Grundlage jeder sozialen Begegnung. Und auf höherer Ebene ist das aber genau das auch, was sie abspielt, wenn ich einer Engelwesenheit zum Beispiel begegnen will, also wenn ich die wahrnehmen will, na, dann muss ich auch ganz eintauchen in sie letztlich. Und meines für einen Moment ganz vergessen. Nur ich muss halt dann wieder zu mir zurückfinden. Also es ist immer so ein Hin- und Herwechseln, aber ich muss ganz eintauchen können, sonst kriege ich überhaupt nichts mit oder sonst nur was sehr Äußerliches. Und gerade dieses Intuitive, das ist nämlich das Intuitive. Also Intuition ist eigentlich das komplette Eintauchen mit dem eigenen Bewusstsein in den anderen. Also im Bewusstsein des anderen eigentlich zu erwachen im Grunde. Und das eigene komplett im Hintergrund versinken zu lassen. Für einen Augenblick. Es genügt ein Augenblick, weil im Geistigen spielt die Zeit sowieso dann keine Rolle. Also Das ist wirklich ein Augenblick, aber es ist ein Augenblick, wo man ganz im anderen ist und dann wieder ganz, ganz bei sich. Und was halt heute noch sehr häufig ist, dass man so ein lauwarmen Zwischending kommt. Das heißt, wir sind weder ganz bei uns noch ganz beim anderen und pendeln da irgendwo dazwischen, so ein bisschen ein Stückchen vor und ein Stückchen zurück. Nämlich meistens biegt man so an der Grenze, die durchs Ego bestimmt ist. Und
was ist mit der Situation in der Kommunikation, ja, mit jemandem?
Ja.
Passiert mir zum Beispiel, dass ich im Nachhinein mich fragen muss, als ich gesprochen habe und was ich gesprochen habe, bin ich das?
Ja.
War ich das?
Ja. Naja. Ja, das ist ganz richtig. Das ist aber eben gerade das Gute. Das ist eigentlich die Art, wie man kommunizieren muss mit dem anderen. Weil man muss eigentlich zwar seines vermitteln, aber im Grunde aus dem anderen heraus. Oder weil sonst versteht er es in Wahrheit gar nicht. Also gerade überhaupt dort, wo es um geistige Dinge geht. Also ich muss es sozusagen in der Sprache sprechen, die er verstehen kann. Also seiner Eigenart gemäß. Das ist der Punkt. Und das heißt, ich wäre von dem wegkommen, wie ich es tun würde, wenn ich es allein für mich zu Hause vielleicht niederschreiben würde oder so. Weil da habe ich es dann wirklich zunächst einmal nur mit mir zu tun. Wobei, wenn ich es als Autor mache, der also ein Buch schreibt für im Grunde die ganze Menschheit, dann, das ist eigentlich eine ganz schwierige Aufgabe, weil dann muss er sich eigentlich in die ganze Menschheit irgendwie hineinversetzen, weil sonst schreibt er auch im Grunde für niemand, außer für sich selbst. Also das ist besonders schwierig, vor allem wenn man da kein konkretes Vis-à-vis hat dann. Also das ist eine sehr schwierige Situation. Und das, mein Steiner sagt zum Beispiel trotzdem auch bei seiner Philosophie der Freiheit, ich meine, es ist sein Weg, den er da beschreibt drinnen. Er versucht ihn trotzdem so zu beschreiben, dass er also mit den anderen draußen spricht, aber trotzdem, es ist eben sein ganz spezieller Weg. Und auch daran, da kann man immer nur lernen, Anregungen holen, aber wirklich lebendig wird es erst, wenn man es dann selber frei macht. Unabhängig davon, sozusagen in Wahrheit. Nicht jetzt, was hat er zuerst gesagt, was hat er als zweites? Das ist nur mal Orientierung, aber da stolper ich noch herum. Irgendwann muss ich selber schauen lernen und tun lernen dabei. Also das ist schwierig. Nein, aber dieses Erlebnis, also sich nachher zu fragen, habe da ich eigentlich gesprochen? Das ist sehr gut. Also es ist gut, wenn man darauf kommt, nein, da habe ich nicht allein gesprochen. Dann ist es gut, weil dann es spricht eigentlich der andere mit. Das ist ganz wichtig. Das verstärkt sich dann eben überhaupt, wenn man zu geistigen Wesenheiten, die nicht verkörpert sind, spricht, eben auch, oder mit ihnen spricht, also namentlich mit den Toten auch. Dann ist es überhaupt so, ich meine, man wird vielleicht nicht äußerlich sprechen, kann man auch, aber wenn man innerlich jetzt gedanklich sich mit dem Toten beschäftigt und man sich dann scheinbar alle möglichen Dinge überlegt, gerade das, was scheinbar jetzt gerade von mir kommt, was ich eigentlich sagen will, das kommt von dort. Das kommt von dort. Also zum Beispiel, ich habe jetzt diese und jene Fragen an den Toten oder so, die sind eigentlich von ihm inspiriert, in Wahrheit. Und man denkt sich, das ist mir jetzt halt so eingefallen. Und also ich rede jetzt nicht über diese äußerlich banalen Dinge, wo hat der Franzonkel sein Geld im Tresor versteckt oder so. Das
wäre interessant.
Wäre ganz interessant, aber ist eine andere Geschichte. Tja. Der Ding praktisch. Ja. Ja, also da dreht sich das also total eigentlich um, dass also der Tote aus mir spricht. In Wahrheit. Und darum verschläft man das aber auch so oft dann, wenn man denkt, ah, das ist jetzt mir eingefallen, oder das waren meine Ideen und Dinge, und in Wahrheit spricht der Tote durch mich. Also, und so muss ich aber eigentlich mit den anderen hier auch lernen sprechen. Dass ich eigentlich aus ihm spreche. Dann ist es für ihn verständlich, sonst funktioniert das nicht. Also das ist ein schwieriges Ding, aber Wir haben halt dann natürlich den Einfluss dieser ganzen karmischen Verwicklungen und damit verbunden ist also diese ganzen Doppelgängergeschichten, weil der Doppelgänger hängt ja eben sehr stark mit dem zusammen, was wir uns karmisch aus der Vergangenheit mitbringen. Es ist im Grunde die Summe also dieser karmischen Verfehlungen aus der Vergangenheit, wenn man es einmal so grob sagen will. Und die sind natürlich, da wir schon viele Inkarnationen hinter uns haben, hat sich einiges aufgehäuft. Ist ein sehr komplexes Wesen, ja, und ein sehr vielschichtiges Wesen und daher, wenn man jetzt sagt, der Doppelgänger ist das es schon ein Sammelbegriff, sagen wir mal so, es können also verschiedenste Doppelgängerwesenheiten erscheinen, also auch die mit verschiedenen Inkarnationen zum Beispiel zusammenhängen auch und so, also es ist nicht so eine kompakte Gestalt nur. Ich meine, es ist das erste Doppelgängerergebnis, wenn man es hat, tritt einem natürlich eine Gestalt einmal entgegen, aber das ist noch lange nicht alles. Das ist also noch lange nicht alles und es ist gut und wenn man geistige Entwicklung macht, ist es gut, also wenn man so eine Doppelgängererscheinung hat oder zumindest wenn man das Gefühl hat, da geht immer einer mit mir mit, der immer irgendwo mal in die Suppe spuckt und das immer irgendwie anders. Und immer eigentlich das, was ich mir so an geistigen Ideen und Dingen schon so schön vorstelle, eigentlich immer verzerrt und immer dagegen antritt. Und wo ich immer merke, ja, eigentlich müsste und sollte so, aber der tritt mir immer und lässt mich stolpern. Also es geht auf, weil der geht sowieso immer mit uns mit, bei jedem von uns. Nur es ist immer ein Fortschritt, ihn zu bemerken überhaupt. Das ist ein gewaltiger Fortschritt. Mhm. Daher der Schritt beim Johannes Thomasius zum Beispiel in den Dramen vom ersten Drama zum zweiten Drama ist schon mal der Fortschritt, dass er dem Doppelgänger begegnet. Wirken tut er schon im ersten Drama ganz stark, aber dass er ihn erleben kann und dass er ihn bemerkt, ist schon ein Fortschritt. Und im dritten Drama, jetzt kommt er sogar bis zum Hüter der Schwelle, dieser Doppelgänger heißt ja im Übrigen auch oft Hüter der Schwelle oder wird Hüter der Schwelle genannt, nur muss man bedenken, es gibt eben nicht nur genauso wie beim Doppelgänger nicht nur einen Doppelgänger, sondern verschiedene, und so gibt es beim Hüter der Schwelle auch verschiedene. Und vor allem gibt es das jetzt einmal die grobe Unterscheidung zwischen kleinem Hüter der Schwelle und großer Hüter der Schwelle. Also der kleine Hüter der Schwelle ist eben der mit den ganzen Doppelgängerwesen zu tun hat. Also mit unserer karmischen Vergangenheit, den bemerken wir, wenn wir sozusagen unser eigenes Seelisches betrachten. Und der große Hüter der Schwelle ist überhaupt erst der uns entgegentritt, wenn wir jetzt in die geistige Außenwelt treten. Also der kleine Hüter der Schwelle, der hat eigentlich praktisch mit uns zu tun. Indirekt natürlich auch mit den Menschen, mit denen wir karmisch verbunden sind, aber primär mit unserem engsten Schicksal. Der große Hüter der Schwelle ist also dann erst der wirkliche Hinausgehen in die geistige Außenwelt. Und das gibt's auch in den verschiedensten Abstufungen, also die man erleben kann. Also auch der große Hüter der Schwelle ist nicht einer, sondern im Grunde sind das verschiedenste Gestalten und das metamorphosiert sich auch im Laufe der Zeit. Steiner sagt dann im höchsten Sinne, es ist die Christusgestalt selber, die dann als der große Hüter auftritt. Aber das ist in der Regel nicht das Erste, was einem begegnet. Es kann zum Beispiel die Michael-Gestalt auftreten oder auch anderes. Also und mit diesem Doppelgänger, den tragen wir also in uns. Diese Kräfte sind natürlich, leben auch als, unser Karma lebt überhaupt also in unserem Astralleib drinnen, da steckt es drinnen. Also es ist im Grunde eine Imagination von Kräften, die in unserem Astralleib drinnen sind, den wir uns also wieder gebaut haben beim Hinunterkommen, aber gebaut haben gemäß unseres Schicksals. Also gerade der Astralleib, das ist ja primär das, was wir dann eben ausbilden, wenn wir durch den Tod gehen und aufsteigen, durch die kosmischen Sphären, wenn man so will, zur Weltenmitternacht und dann langsam wieder herunterkommen, dann bauen wir uns, wenn wir durch die Planetensphären kommen, namentlich unseren Astralleib auf, und zwar gemäß unseres Schicksals, gemäß unseres Karma aus der Vergangenheit. Und das steckt dann in unserem Astralleib drinnen. Also da ist einfach ein Bild drinnen unseres Karma. Das ist also ganz wesentlich. Das ist ein Hauptbestandteil unseres Astralleibs. Daher hat natürlich schon der Astralleib des Menschen eine viel individuellere Gestalt, zum Beispiel als der Astralleib eines Tieres, weil ein Tier hat kein individuelles Karma. Das hat nur das Gruppenkarma, also der ganzen Tierseelengruppe, der dazugehört. Aber noch schlimmer wird allerdings bei Menschen die Sache dann, wenn ich in dem neuen Astralleib, den ich mir aufbaue, nicht nur dieses Bild drinnen habe, das muss ich drinnen haben. Also das macht den Astralleib aus. Aber wenn, wie es insbesondere der Fall sein kann, wenn Menschen also sehr in der vergangenen Inkarnation sehr viele schlimme Dinge sich aufgeladen haben, karmisch. Und dadurch und namentlich also sehr aufs materialistisch-sinnliche konzentriert waren, dann ist nämlich der Umstand gegeben, dass sie schon einmal nur einen sehr kurzen Weg durch die geistige Welt durchmachen können. Sie werden also sie erstens einmal relativ schnell wieder inkarnieren, weil sie gar keine Chance haben, da weit aufzusteigen. Und dann besteht die große Gefahr, dass der Astralleib des letzten Lebens noch nicht ganz aufgelöst ist, wenn er wieder herunterkommt. Und dann werden klarerweise nämlich deshalb, weil eine immense Verwandtschaft natürlich besteht, also gerade zu diesem nicht aufgelösten Astralleib oder den Teilen dieses nicht aufgelösten Astralleibes, dass man sich die wieder in den neuen Astralleib einbaut. Also das heißt, dann habe ich nicht nur ein Bild des Karma, das jetzt im Weg durch die geistige Welt ausgearbeitet wurde, und dieses Bild des Karma hat ja eigentlich drinnen nicht nur bloß eine Erinnerung, was ich heute halt alles angestellt habe, sondern es ist eigentlich die Lösungsstrategie in gewisser Weise drin, wenn man es jetzt so banal ausdrücken will. Eigentlich ist da der kosmisch im Kosmos ausgearbeitete Plan drinnen, wie gehe ich durch das nächste Erdenleben, damit ich dieses Karma ausgleichen kann oder zumindest zum Teil ausgleichen kann. Das ist eigentlich, also das steckt drinnen. Jetzt kann es aber passieren, dass dieser Astralleib eben noch nicht aufgelöst ist, weil ich relativ schnell mich wieder inkarniere, und namentlich ein Astralleib, der sehr im Ego verhärtet ist, löst sich auch sehr schlecht auf. Wenn der total im Ego verhärtet wird, der das überhaupt nicht auflösen in Wahrheit. Also so hundertprozentig ist das zwar nie der Fall, aber doch immerhin, es gibt große Unterschiede bei einem Menschen, der wenig im Egoismus verhärtet ist, bei dem ist er relativ schnell aufgelöst in die Seelenwelt der Astralleib und verflüchtigt sich. Bei einem Menschen, der ganz im Egoismus steckt, ist das sehr viel zäher. Also da ist die Gefahr sehr groß, dass sich das jetzt einbaut in den neuen Astralleib, und dann habe ich nicht nur die Lösungsstrategie drin, sondern unmittelbar ganz direkt noch die ganzen alten negativen Kräfte drinnen, diese ganz vom Egoismus durchsetzten Kräfte drinnen. Und dann wird es besonders schwierig, dann wird es besonders mühsam, und das steckt auch oft dahinter, wenn Menschen so geradezu von Doppelgängererlebnissen verfolgt werden. Weil die sind dann auch sehr, sehr, sehr stark greifbar, die sind sehr, sehr real sozusagen, also diese Erlebnisse dann. Weil das kann sehr unterschiedlich ausfallen, so ein Doppelgängererlebnis. Das kann bis zu der leisen Wahrnehmung sein, dass da ist einer, der mich begleitet, ununterbrochen. Ich sehe ihn zwar eigentlich nicht, aber ich spüre seine Anwesenheit in gewisser Weise. Und das ist gut, also das ist gerade so, das ist gerade, wenn ein Mensch geistig sich versucht zu entwickeln, ist das sehr gut, wenn er das ab einem gewissen Zeitpunkt zu spüren bekommt. Wenn er dann im Zuge des Schulungswegs zu einer Imagination des Doppelgängers kommt, ist es auch gut. Aber manche werden einfach so spontan total überfallen von so Doppelgängererlebnissen. Und wissen halt dann meistens nicht viel anzufangen. Äußerlich zeigt sich das höchstens, dass dann irgendwie sehr, sehr verwirrt wirken oder einfach irgendwie psychisch gestört wirken. weil das natürlich sehr dramatische Erlebnisse sind, mit denen man nicht leicht fertig wird. Und das liegt aber dann eben oft daran, dass man wirklich aus der Reste des alten Astralepsi noch inkorporiert hat in den neuen. Das ist auch eine Problematik, die natürlich in Zukunft stärker werden wird. Weil der eine Weg ist die Chance zum Individualismus, das heißt wirklich aus dem Ich tätig zu werden, und dann liegt die Zukunft drinnen. Aber es ist immer Gratwanderung zum Absturz in den totalen Egoismus hinein. Und dann passiert genau dieses Phänomen. Und das ist heute eigentlich schon ganz stark, dass diese, wenn man so will, Seelenatmosphäre, Astralatmosphäre um die Erde, namentlich mit diesen nicht aufgelösten Resten von Astralleibern, geradezu durchsetzt ist. Und die sind sowas wie Felsbrocken geradezu in der Astralatmosphäre drinnen. Und das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Vor allem, weil das auch also Materialien sind, die, weil sie sich eigentlich nicht auflösen und im Grunde aber auch nur eine starke Beziehung zu den bestimmten Menschen haben, aus dessen Astralleib sie stammen, sind sie eigentlich also wirklich wie tote Brocken da in der Seelenwelt. Wer anderer kann damit im Grunde nichts anfangen. Und das heißt, es werden auch immer mehr Seelenkräfte dort hineingebunden und sind nicht verfügbar in Wahrheit. Und das heißt, die wirklich positiven seelischen Kräfte so in der Erdumgebung, die werden immer weniger im Grunde. Und das heißt, es wird immer wichtiger auch werden, dass der Mensch aus seinem Ich heraus so weit schöpferisch tätig wird, dass er auf erster Ebene einmal neues Seelisches wirklich erschafft. Weil damit fängt es an. Wirklich aus dem Nichts sozusagen heraus. Also das heißt, aus dem Nirvana, wenn man so will, also aus der eigentlichen schöpferischen Quelle heraus, wirklich völlig Neues, Seelisches in die Welt hineinstellt. Ganz individuell. Und damit lang. Naja, primär in die Seelenwelt, die aber dann anderen Menschen auch ja zur Verfügung steht, zum Aufbau ihres eigenen Astralleibes. Weil eben genau das, was wir schöpferisch jetzt herausholen und in die Seelenwelt eingestalten oder die Seelenwelt bereichern dadurch, das fließt ja wirklich hinaus in die Seelenwelt. Also das ist nicht etwas, was wir dann für uns behalten, sondern das ist gerade etwas, was wir eigentlich der Seelenwelt übergeben. Das löst sie im Grunde völlig los von uns. Also wir haben davon im Grunde primär mal das, dass unser Ich stärker wird, weil mit jedem Schöpfungsakt, den unser Ich vollzieht, wird es stärker. Und wenn ich sozusagen messen will, die Stärke eines Ich, messe es im Grunde daran, wie viele Schöpfungsakte es vollbringen kann und wie groß die sozusagen sind. Und das wird eben mehr und schneller und öfter und aber was wir produzieren, ist sozusagen letztlich überhaupt nicht für uns. Wir haben für uns alles gewonnen dadurch, dass wir es überhaupt getan haben. Und es fließt also frei in die Seelenwelt hinein. Und das ist das Einzige im Grunde, was die Seelenwelt im Erdbereich zumindest befruchten kann. Weil da kommt von den Hierarchien selber eigentlich nichts mehr. Im Gegenteil, sogar die Engelhierarchien zumindest hängen schon auch mit davon ab, was wir da hineinbringen. Also weil die Engel, also wirklich die Angeloi, haben was mit der Mondensphäre sehr stark zu tun. Also das ist so, aber im Grunde die engste Sphäre um die Erde herum. Und was wir jetzt vorher so im negativen Sinne da gesehen haben, das betrifft also namentlich diese Mondensphäre.
Sprichst du von der achten Sphäre?
Von der achten Sphäre, das ist das, was wirklich dann die Gefahr besteht, nämlich dass das dann aus der ganzen Schöpfungsentwicklung überhaupt herausfällt und eine eigene Entwicklung durchmacht, aber keine positive Entwicklung, jedenfalls nicht in unserem Sinne. Ich meine, arimanische Kräfte oder Asura-Kräfte oder so, wenn was Positives sehen darin. Eine
Frage, eine technische,
ja.
Die mich auch beschäftigt. Die achte Sphäre, sobald die achte sind, ist da nicht auch die Gefahr, dass das elektromagnetische Feld, das um die Erde ist, das Kraftfeld, also die Magnetosphäre, wie das auch heißt, dass die nicht durchlöchert wird?
Naja, ja, es hat auf jeden Fall einen Einfluss darauf. Ja, es hat sicher einen Einfluss darauf. Weil diese... Auch, diese
zersetzt irgendwie.
Ja,
Gitter,
ja.
Die Gitterstruktur.
Ja, also jedenfalls verzerrt wird und Dinge, ich meine, es wird nicht ganz aufgelöst, dadurch, weil so gerade die alemannischen Kräfte namentlich, die also dabei auch schon eine große Rolle spielen, die haben sehr stark mit den, namentlich mit den magnetischen Kräften zu tun. Also auch mit den elektrischen, aber mehr mit den magnetischen noch, wobei das also schwer zu trennen ist. Also es gibt so Stellen, wo Steiner das deutlicher beschreibt, dass es Luzifer hat mehr mit der Elektrizität zu tun, der Ahriman mit dem Magnetismus, aber das ist eine Perspektive davon. Also man kann auch sagen, dass der Ahriman trotzdem auch mit der Elektrizität sehr viel zu tun hat oder überhaupt mit dem Elektromagnetismus und darauf einen sehr starken Einfluss hat. Und diese achte Sphäre hat zweifellos also mit diesem ganzen Elektromagnetischen sehr viel zu tun auch und hat einen starken Einfluss jedenfalls darauf auch. Und jedenfalls würde ich nicht sagen, so dass das völlig zusammenbricht oder erlöscht, aber so, dass es auf jeden Fall nicht mehr in einer Harmonie ist mit den kosmischen Verhältnissen. Und da tritt dann die Problematik auf. Also das steckt zum Beispiel auch dahinter, hinter Naturkatastrophen dann und dergleichen. Also die hängen mit solchen Dingen auch sehr stark zusammen, weil die sind eigentlich sozusagen von oben bewirkt. In Wahrheit, selbst wenn es dann ein Vulkanausbruch oder ein Erdbeben ist, das ist die Reaktion von unten, dadurch, dass außen, wie soll ich sagen, so ein Vulkan bricht eigentlich dadurch aus, dass von außen nicht mehr die entsprechende Gegenkraft, wenn ich das jetzt so ausdrücken darf, da ist. Da ist jetzt plötzlich ein Hohlraum und dann kommt das bildlich gesprochen heraus, sozusagen. Also es ist nicht einfach was nur von unten der Druck ist, sondern es kommt heraus, weil von oben der Gegendruck fehlt. Also das heißt, die eigentliche Störung, die das hervorruft, ist von oben und die hängt aber sehr stark auch mit diesen elektromagnetischen Kräften zusammen und gerade da ist der Ahriman sehr stark drinnen. Und das sind die Dinge jetzt wieder, die aber mit der achten Sphäre zusammenhängen. Also das sind die Mittel, durch die diese arimanischen Kräfte und später dann auch im Verein mit den Asuras und so weiter versuchen, die ganze Erdentwicklung hineinzutreiben in diese sogenannte achte Sphäre. Achte Sphäre heißt sie, weil unsere Planetenkette, diese Entwicklungskette, über die wir schon oft gesprochen haben, vom alten Saturn, alte Sonne, alter Mond, Erde und so weiter, das sind 7 Glieder. Das ist die sozusagen, wenn man so will, vorgesehene Entwicklung, wenn auch vieles offen ist für die Zukunft, aber da gibt es eine gewisse Entwicklungsrichtung und diese Widersacherkräfte versuchen halt eine separate Entwicklung, das heißt eine achte Sphäre zu erzielen, die außerhalb des Ganzen steht irgendwo. Und die dann eine ganz andere Entwicklung nehmen würde. Und das für den Menschen natürlich in Wahrheit eine ganz grässliche Sache wäre, wenn er diesen Weg mitgehen müsste. Dann, was die arimanischen Kräfte sehr anstreben. Weil der Mensch eben gerade durch sein menschliches Ich eben bestimmte Fähigkeiten hat, die dem Ahriman fehlen in Wahrheit und die er für seine Welt aber haben will. Und daher braucht er den Menschen irgendwo. Und
die Befruchtung der Seelenwelt,
ja,
die geschieht zwischen Geburt und Tod.
Primär ja. Primär ja, wichtig. Also die wirkliche Entwicklung des Ich spielt sich jetzt und noch in der weiteren Zukunft, also solange wir überhaupt auf Erden inkarniert sind, wird sich so abspielen, dass die Ich-Entwicklung grundsätzlich nur hier auf Erden möglich ist. Und das heißt, das, was wir wirklich hier zwischen Geburt und Tod tun, das bereichert dann die Seelenwelt. Das ist genau das.
Im täglichen Leben.
Ja, absolut. Im täglichen Leben, ganz, ganz richtig. Also es ist, dort ist es eigentlich das Allerwichtigste. Also es geht nie um irgendwelche spektakulären Einzelaktionen oder so, die kann man einmal machen, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Wichtige ist das im unmittelbaren täglichen Leben und vielleicht ganz unauffällig und ganz bescheiden und ganz Ding. Ich meine, wenn ich zum Beispiel denke, unser Behinderteninstitut, die Art, wie ich mit den Behinderten umgehe. Wenn ich ein gewisses Verständnis habe für die geistigen Hintergründe, ein Verständnis gewinne für den einzelnen Behinderten, der dort sitzt, wo das Ich irgendwo gar nicht richtig herein kann in Wahrheit. Nicht? Weil darin besteht ja die Behinderung, dass das Ich nicht wirklich durchkommt. Und wo ich es trotzdem irgendwie intuitiv schaffe, mit was natürlich noch viel schwerer ist als mit einem unter Anführungszeichen normalen Menschen, also dieses Ich dort zu finden dahinter, das jetzt hinter diesen ganzen Defekten sozusagen versteckt ist irgendwo und ihm dadurch aber etwas geben kann, was wirklich eben für ihn passt als Individualität, dann kann das also für seine Individualität was ganz Gewaltiges bedeuten. Und Steiner hat ja öfter gesagt, also dass gerade also Behinderte dann oft als Genie wiedergeboren werden oder in einer vergangenen Inkarnation ein Genie waren und jetzt eine Zeit durchmachen, die unsere Zeit mitmachen und ohne, dass sie allzu sehr, nämlich karmisch, verwickelt werden in die Zeit. Man muss sich denken, wenn das Ich nicht ganz da ist, dann ist es ja auch, insofern es nicht da ist, erzeugt es auch kein Karma. Das heißt, so ein Behinderter erzeugt relativ wenig Karma, weil es ist nie ganz draußen, aber relativ wenig Karma, auch wenn er schreckliche Dinge vielleicht tut, aus irgendeinem, aber das hat mit dem Ich überhaupt nichts zu tun. Das ist keine Verfehlung des Ich. Und das heißt, er hat ganz tolle Voraussetzungen in einer nächsten Inkarnation in Wahrheit. Weil er zumindest aus dieser letzten Inkarnation sich wenig karmische Last mitbringt und wenn er das Glück gehabt hat, in einer Atmosphäre da leben zu dürfen, wo er trotzdem geistige Impulse bekommt, die trotzdem sein Ich erreicht haben und eine Anregung waren, dann nimmt er Impulse aus dieser Zeit, die so immer nur in dieser Zeit gegeben werden, mit trotzdem und ist aber karmisch wenig belastet. Also das gibt eine ganz, ganz starke Möglichkeit, dann zu wirken in einer nächsten Inkarnation. Und in Wahrheit ist das wie soll ich sagen, geradezu eine Auszeichnung, also so eine Inkarnation durchleben zu dürfen. Wenn man es genau nimmt, weil das sind schon ausgewählte Menschen dann, es wird nicht irgendwer, der irgendein Schicksal mitbracht hat oder so, wo man sagt, bei dem ist das im Grund Hopfen und Malz verloren. Also das heißt, das sind Menschen, die starke Voraussetzungen mitbringen, denen sozusagen gewährt wird in gewisser Weise oder die sich selber gewähren dürfen, die Gnade eigentlich, unsere Zeit durchzumachen, ohne karmisch völlig verstrickt zu werden und verdorben zu werden sozusagen dadurch. Also das, und ja, aber wenn ich jetzt als Betreuer oder so das irgendwie als Perspektive habe im Hintergrund und dadurch einen sicher nicht voll bewussten, aber instinktiv intuitiven Zugang zu dem Ich des anderen finde, dann hat das eine ganz andere Wirkung, als wenn ich halt einfach irgendein Pfleger bin, der ihn halt putzt und sagt, so jetzt mach, und eigentlich denkt man sich, was es interessiert mit der weiter. Ja, ich betreue ihn, es muss sein, aber ich suche gar nicht, was soll ich mit dem eigentlich einen menschlichen Kontakt finden? Wie? Also das ist ja nicht so leicht. Manche sind ja, da ist das Ich sehr, sehr, sehr weit weg und das aber es ist ganz interessant, das finde ich immer so berührend bei den Veranstaltungen, die sie da eben machen, also bei den künstlerischen Veranstaltungen, wo auch die Behinderten mitwirken und wenn diese Atmosphäre da sind, es sind oft nur Sekundenbruchteile, wo man in den Augen des einen oder anderen Behinderten sieht, für einen Sekundenbruchteil ist das Ich da und dann ist es wieder weg. Und das ist, wenn es ein paar solche Momente im Leben dieses Menschen gibt, dann ist das Goldlager, das er mitnimmt für die nächste Inkarnation. Und das ist also einfach so im positivsten Sinne von erschütternd und berührend, das mitzuerleben. Und da sieht man, dass das kann eine ganz riesige Aufgabe sein. Und das heißt, die Menschen, die das bewirken oder mithelfen dazu, als Betreuer, das ist vielleicht oft gar nicht bewusst sein, aber die leisten eigentlich Gewaltiges damit. Und noch Gewaltigeres kann man ihm leisten, wenn ich ein Bewusstsein dafür entwickle. Weil dann fällt es mir auch leichter, manchmal halt nicht gleich die Nerven wegzuschmeißen. Weil sicher sind manche, wenn der die haben ihre Stereotypien und dann schreien sie vielleicht den ganzen Tag immer dasselbe Ding und man denkt sich, jetzt halten schon immer aus. Weißt du, muss man sich ja vorstellen, den ganzen Tag geht das, er sitzt im Eck und schreit irgendwas. Und du kannst dich nicht ruhigstellen, du kannst machen, was du willst. Und die anderen werden auch schon nervös, die anderen Behinderten natürlich. Und dann kannst du manchmal schon auch leicht Aggressionen entwickeln als Betreuer. Also es ist zumindest verständlich irgendwo. Und da kann es also eine ganz große Hilfe sein, wenn ich diesen geistigen Hintergrund habe und weiß, was ich da eigentlich tue damit. In Wahrheit.
Ist das bei den Tieren auch so?
Ja, in einer gewissen Weise schon, natürlich. Natürlich, also wir haben einen Einfluss auf die Entwicklung, namentlich also der Tiergruppenseele, wenn wir uns mit Tieren beschäftigen, wenn wir Tiere als Haustiere halten oder wenn wir sie in der richtigen Weise haben und in der richtigen Weise umgehen, ist das für die Tierseele ein Fortschritt, für die Tiergruppenseele. Da kommt was Neues hinein. Beziehungsweise entsteht dadurch überhaupt der Ansatz einmal zu einer viel individuelleren Wesenheit, die dann entstehen kann. Weil der Mensch natürlich jetzt sozusagen auf dieses Seelische des Tieres eine gewisse Einwirkung hat, die irgendwie vergleichbar ist mit der Gruppenseele. Vielleicht nicht in allen Bereichen, aber ganz klein. Und da kommt ein ganz neuer Aspekt hinein. Und das heißt, dadurch werden also seelische Kräfte gebildet, auch die dann später durchaus also eine Bedeutung haben werden auch. Das ist also ganz wichtig daher. Also das ist auch nicht nur, weil wir halt jetzt Menschen wollten halt Tiere züchten und so weiter oder zähmen, sondern das hat eine ganz tiefe geistige Bedeutung. Also abgesehen davon, dass es halt im äußeren Sinne praktisch ist, aber die Kultur vorwärts gebracht hat. Aber es hat eine sehr starke geistige Bedeutung. Und das sind auch wieder Dinge, die nur durch den Menschen hereinkommen können. Das können die höheren Hierarchien nicht machen. Also wir haben in Wahrheit einen ziemlichen Einfluss auf das Geschehen. Ohne dass wir uns jetzt überschätzen dürfen dabei, aber weil wir natürlich, dass es dann in die Praxis sich sozusagen umsetzt und dass es diese weltweite Wirkung auch wirklich bekommt, da wirken dann viele Hierarchien mit, aber sie wirken mit oder können nur mitwirken, wenn wir den Anstoß dazu geben und sozusagen diesen schöpferischen Keim hineinbringen. Sie arbeiten es dann aus irgendwo und helfen uns, dass das sozusagen Substanz kriegt und Tragfähigkeit kriegt. Aber der Anstoß muss von uns kommen und das heißt, wir haben einen sehr, sehr großen Einfluss in Wahrheit auf, wie sich bei ihm einmal die Seelenwelt gestaltet und dann schrittweise danach eben auch die ätherische und letztlich sogar die physische Welt. Also das ist sehr groß, dieser Einfluss. Und das wird ganz wichtig werden, also eben dieses Schöpferische im Seelischen zunächst, um diese immer mehr vertrocknende Mondensphäre, astralische Mondensphäre, um die mit neuem Leben zu füllen. Und dazu kommt dann auch mit diesem schöpferischen Verbunden ist ja auch sogar die Fähigkeit, dann diese mit der Zeit diese verhärteten Brocken, wenn ich es so ausdrücken will, diese Seelenbrocken, diese nicht aufgelösten Astralleiber oder Teile von Astralleibern aufzulösen oder mitzuhelfen dabei. Also zumindest nämlich, es geht ein bisschen indirekt dann, also so, dass man nämlich dem Menschen, der sie verkörpert, der jetzt diese Reste womöglich wieder mitbringt, dass man dem dabei hilft, irgendwie diese Dinge aufzulösen. Weil das Problem ist eben immer diese Teile des Astralleibs, die man selber in der Form hervorgebracht hat oder es ist ja noch kein schöpferisches, aber die man so mal verunstaltet hat. Also jetzt diese negativen Dinge. Auflösen kann man es eigentlich nur selber. Also so ganz konkret. Also ganz auflösen, diese fremden Trümmer von fremden Astralleibern kann man nicht in Wahrheit. Man kann nur also den anderen helfen, dabei sie selber aufzulösen und ihnen dazu Kräfte zu geben, ihnen zum Beispiel in ihrem Astralleib eben frische Kräfte zuzuführen, indem ich die anbiete gewissermaßen in der Astralatmosphäre der Erde, dass der sie aufnehmen kann und mithilfe dieser Kräfte dann Herr wird bis zu einem gewissen Grad der negativen Astralklumpen, die da aus der Vergangenheit mitschwimmen und die ihn dann quälen, vielleicht auch in Form dieser ganz unrechtmäßigen Doppelgängergestalt, die dann auch viel realer ist und die einen totalen Zwang ausübt auf den Menschen. Weil also das normale Doppelgängererlebnis ist so, dass es zwar sehr erschütternd sein kann, aber er übt in dem Sinne dann Zwang auf dich aus. Ich meine, wenn du dem folgst, ja, aber dann bist du selber schuld. Aber er ist eher so ein Spiegel, der dir entgegengehalten wird, zu zeigen, das bringst du mit aus der Vergangenheit. Aber in dem Sinn zwingt er dich nicht. Aber diese Reste des alten Astralleibes, die zwingen schon. Die zwingen schon, weil das sind ganz reale Kräfte. Das andere ist eigentlich nur Bild, aber das sind reale Kräfte, die wirken und die drängen mich in eine bestimmte Richtung. Und jetzt ist das Ich schon schwach, weil sonst hätte er in der vergangenen Inkarnation sich nicht so im Egoismus verhärtet. Jetzt ist der Astralleib, die frischen Kräfte, schwach, weil ihm einfach überhaupt schon wenige vorhanden sind in der Welt und besonders stark sind aber diese negativen Kräfte aus der Vergangenheit. Also da wird es dann sehr schwierig im Grunde. Weil es ist jetzt noch schwieriger, mit dem fertig zu werden, als in der vergangenen Inkarnation. Und dort ist man schon ganz in die falsche Richtung gelaufen. Und das heißt, das hängt dann ganz entscheidend davon ab, dass wir da frische, gute Seelenkräfte hineinbringen. Und was hat das alles mit unserer Paradiesesgeschichte zu tun? Vielleicht jetzt nur so als letzter Gedanke wieder dazu. Die ganze Problematik tritt, wenn ich jetzt einfach folge dem, was da in der Bibel geschildert wird, sie tritt ganz offensichtlich dort auf, wo der Übergang von der Seelenwelt zur Ätherwelt ist. Weil das ist nämlich der Übergang, der geschildert wird. Ab dem Moment tritt die Problematik auf. Also rein in der Seelenwelt, wenn der ganze Kosmos sich nur in der Seelenwelt abspielen würde, hätten wir eigentlich kein Problem. Das Problem tritt auf, also wo die ganze Entwicklung jetzt hinuntergeht in die Ätherwelt. Da fängt es an. Da ist das erste Mal eben dann schon vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen die Rede. Vorher ist immer nur vom Guten die Rede. Und die Elohim sahen, dass es gut war. Das heißt, das Seelische, und was heißt gut? Das heißt, das Seelische ist ein vollkommener Ausdruck der geistigen Schöpferimpulse, die dieses Seelische hervorgebracht haben. Das heißt es eigentlich. Das heißt, die Schöpferkraft konnte sich also wirklich vollkommen da zur Geltung bringen und es ist nichts Störendes, es ist kein Makel drinnen. Es ist also ein vollkommenes Abbild dieser Schöpferkraft. Das ist also bis die Stelle, bis dorthin, wo wir immer lesen jetzt. Dort kommt dann eben der Baum da. Etz hadat dob vara. Das ist.
Das müsste sein mit 10 oder so.
Schauen wir mal. Ja, ich habe es auf einen Griff da. Das ist also genau, dort 10 ist dann das nächste, ja. Also da, davor, genau.
Ne? Da steht es ja, ja.
So, Nachmat, Le Mare, Vetop, Le Machal, Veetz, Hachayim, Bedoch, Hagan, Veetz, Hadat, Top, Bara. Und, also, und gut, also es Ding und so weiter, und dann der Baum des Lebens inmitten, also und Baum des Lebens inmitten des Gartens und Baum des Wissens, Top Vara. Also da gibt es den Baum des Lebens, der Veetz Hachayim, das ist der Baum des Lebens. Bedoch Hagan, Veetz Hadat, Top Vara. Also Veetz heißt und der Baum, Etz ist Baum, Hadat, Top Vara. Das ist das erste Mal, dass das Böse vorkommt. Könnt ihr euch das anschauen? Vorher kommt es nicht vor. Vorher gibt es das nicht. Nein. Also gerade wenn da die ganzen Bäume alle fertig sind, also Adam ist auch fertig schon, also Adam ist schon geschaffen jetzt aus den Kräften der Erdensphäre, das ist aber eigentlich noch die astralische Erdensphäre gemeint, also wenn da vom Ackerboden oder so die Rede ist, ist das eigentlich noch die astralische Erdensphäre in Wahrheit. Ja, genau. Ich meine, wobei, wenn man es jetzt rein von der Außenseite betrachten würde, ist zu dem Zeitpunkt der Mensch, wird er verdichtet gerade bis zum Luftelement. Also äußerlich ist es schon da, aber das Entscheidende ist da jetzt immer noch die Perspektive aus der Seelenwelt, also aus der Astralwelt. Weil da, wo er den Atem einbläst, das ist eigentlich das Bild dafür, dass jetzt die Menschengestalt auch das Luftelement aufnimmt. Das ist aber das von der Außenseite gesehen. Aber wesentlich bestimmt wird die Entwicklung jetzt immer noch durch das Astralische, was sich abspielt. Aber eben ein Astralisches, das mit der Erdensphäre zu tun hat. Mit dieser Erdensphäre, die zu dem Zeitpunkt das Mondenhafte noch in sich trägt. Es ist noch nicht die Trennung von Erde und Mond vollzogen. Also es ist so die Erdenmondensphäre als Eingebilde noch.
Also die Sonne schon.
Die Sonne ist schon getrennt davon. Sonne ist schon getrennt, aber die Erdensphäre, also die Mondensphäre von der Erdensphäre noch nicht. Das ist Eingebilde. Und das ist zu dem Zeitpunkt also noch alles gut. Und danach, jetzt ist der Mensch geschaffen, also im Kern in diesem astralischen Sinn, wo er zur Lebensseele wird, also Lenefesh Chaya. Und danach pflanzte der Herr den Garten Eden. Danach. Das ist interessant. Danach.
Er war schon, also vorher.
Der Adam war schon vorher. Das ist ganz interessant. Also es ist, der Garten ist, nachdem der Adam jetzt das zweite Mal sozusagen geschaffen wird. Also jetzt eben nicht mehr als der große Adam Kadmon, sondern als der Adam, der die Erdenmondensphäre umfasst. Das ist er jetzt eigentlich. Also das heißt, er ist noch immer lang nicht natürlich der verkörperte Adam, aber es ist eine viel kleinere Sphäre jetzt, weil vorher war es die große kosmische Sphäre, also viel, viel größere auf jeden Fall. Also das heißt, diese Erschaffung des Menschen am ersten Schöpfungstag, also nicht am ersten, uns in dem ersten Kapitel, also am sechsten Schöpfungstag, wo er dann erschaffen wird, da umfasst er eigentlich noch den ganzen Kosmos im Grunde. Also da ist er wirklich noch der Adam Kadmon. Und da ist er jetzt schon sehr, sehr viel zusammengeschrumpft. Auf eine sehr viel kleinere Sphäre. Aber immerhin noch die Erdenmondensphäre umfassend. Also das ist der Ackerboden in Wahrheit. Und dann wird eigentlich hier auf den Ackerboden, das ist eigentlich im Grund, ist das der Adam. Im Grund wird auf dem Adam gepflanzt, der Garten. Man könnte es jetzt einmal umdrehen, die ganze Geschichte. Nicht der Adam bewegt sich im Garten, sondern eigentlich ist er das Gebiet jetzt, aus dem der Garten entsteht. Also aus ihm sproßt das im Grunde heraus, der Garten.
Zum wässrigen Element dann?
Es geht dann später bis zum wässrigen Element, richtig, ja. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, dass das kommt. Aber das ist jedenfalls der Moment, wo dann also bedeutender, immer bedeutender wird das Ätherische auch. Und kaum sind jetzt diese ganzen Bäume fertig, also es wird jetzt pflanzt den Garten und so weiter, und ließ sprießen eben allen Baum, erfreulich zu sehen, also Karl Etz Nechmat, Le Marais Vetop zu sehen und gut zu sehen, also gut anzuschauen, das heißt, sie sind zunächst immer noch gut, sie sind immer noch ein vollkommenes Bild des Geistigen, das sie schafft, also der Schöpferkraft dahinter, und zu essen auch, also man kann sie ganz durchdringen damit, und Baum des Lebens, das ist immer noch gut. Und inmitten der Baum des Wissens, des Guten und des Bösen. Wo das Wissen jetzt des Guten und des Bösen, da geht nämlich tatsächlich auch die Entwicklung dann bis hinunter schon zum Physischen. Das ist der Moment, wo das nämlich aufwacht, dieses Wissen. Da ist die Berührung mit dem Physischen unten. Noch nicht so, dass der Adam schon wirklich ganz heruntersteigt, wer ist eigentlich nur die ganze Sphäre, aber da ist bereits, also deutet sich an der Einfluss des Physischen unten, das hat was damit zu tun. Also das, wo dann eben dieses Leben ersterben wird. Und das ist dann diese tote Erkenntnis, also dieser Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen hat eben was zu tun mit dem Toten letztlich auch.
Leben sterben,
das ist einerseits Leben, als wenn etwas lebendig, unsterblich sozusagen ist, dann ist es eben gut in dem Sinne, dass es vollkommenes Abbild der es immer wieder erneuernden Schöpferkraft ist, und wenn es tot ist, kann die Schöpferkraft damit nichts mehr anfangen, dann fällt es aus dem heraus, das heißt, es kann nicht mehr zerfallen. Und also da ist genau der Punkt, wo sie das ankündigt. Und da ist der Punkt, also wo sozusagen kein Erinnern gibt, dass das Böse plötzlich auftritt. Weil da tritt also jetzt der Punkt auf, der aber notwendig ist, nämlich dieses zerfallende Tote ist aber notwendig, um dieses Bewusstsein zu erwecken, dass der Mensch letztlich hier auf Erden entwickeln soll, und daraus das Bewusstsein der Freiheit. Wenn die Entwicklung nicht bis zu diesem Punkt heruntergehen würde, wäre diese Freiheit des Menschen nicht möglich. Die ist nur dort im Bereich des Toten möglich zu erringen. Nur dort ist ein Moment, wo das Geistige sich vollkommen zurückzieht. Weil in alles andere wirkt das große Geistige hinein.
Immer noch,
auch wenn es sich zurückzieht, aber das ist eben einfach eine Wirkung, dass diese Todeskräfte immer stärker ausstrahlen. Aber an sich, wo Lebendiges ist, ist immer noch ein Rest von Schöpferkraft drinnen, in Wahrheit. Sonst würde es nicht lebendig sein. Aber erst, wo es wirklich ganz abstirbt, da ist sozusagen dann auch wirklich ein Hohlraum im Geistigen. Das ist frei vom Geistigen, und das ist genau der Ort, den der Mensch jetzt mit seinem Ich beziehen kann. Und dort das Geistige bewusst aus Freiheit hineintragen kann, gerade in das Tote. Das ist die Aufgabe, die wir hier vollziehen jetzt. Wir tragen in das Tote durch das Ich das Geistige hinein. Aber eben dadurch aus Freiheit, weil uns da nichts Störendes entgegenkommt. Wir haben dadurch sozusagen einen kleinen Bereich bekommen, wo wir rein einmal unser Geistiges entfalten können. Und wir können ja durch das Ich eh alles hereinholen, aber durchs Ich eben. Während im Lebendigen, im Seelischen draußen und so, da kommt noch sehr, sehr viel Schöpferkraft von außen, die mit dem Ich jetzt nichts zu tun hat. Die sozusagen aus unserer Perspektive naturhaft, instinktiv an uns herankommt. Und nur im Toten können wir das das erreichen. Das heißt, wir müssen diesen Durchgang immer wieder machen. Und immer wieder dort, wo wir diesen Durchgang machen, das heißt, wo wir einen Schub in der Entwicklung des Bewusstseins auch durchmachen, weil dann müssen wir durchs Tote durchgehen, stoßen wir aber immer wieder mit dem Bösen zusammen. Das sind sozusagen verschiedene Facetten desselben. Man kann nicht das eine ohne dem anderen haben. Ich kann nicht sagen, das ist aber schlecht eingerichtete Welt, das hätte man das nicht praktischer machen können. Nein, ohne dem wäre die Freiheit nicht möglich. Ohne diesem Bewusstsein. Das Bewusstsein kriegen wir aber nicht, wenn das Tote da ist. Das Tote ist das, was völlig aus dem Geistigen herausfällt, in diesem Sinne daher das Böse.
Da habe ich eine Frage. Betreffend Freiheit.
Ja.
Ist da nicht schon die Freiheit entstanden in dem Moment, wo sich auf der alten Sonne ein paar abgesondert haben und das
andere? Naja.
Ist das der Keim der
Freiheit? Es ist die Vorbereitung dazu. Nur, wie der Steiner manchmal ausdrückt, die wurden abkommandiert dazu. Geradezu. Ich meine, diese Widersacherkräfte sind nicht ganz aus eigenem Impuls zu Widersacherkräften geworden, sondern sie haben im Grunde auf höheren Auftrag diese Aufgabe übernommen, in Wahrheit. Also es ist nicht so, dass die jetzt irgendwann gesagt haben, bitte, ihr Engel da drüber, ihr könnt uns gern haben, wir machen unsere eigene Welt, ich mag nicht mehr. So einfach war das nicht. Sondern es entstand eben als Vorbereitung letztlich schon für die Erdentwicklung aus der schöpferischen Quelle selber, also aus der Trinität heraus, der Impuls, gewissen Wesenheiten eine Rolle zu übergeben, wo sie eben zu zurückhaltenden Kräften werden, wo sie also sozusagen aufgefordert werden, wenn man das so menschlich ausdrücken will, gewisse Entwicklungsschritte selber nicht durchzumachen, zurückzubleiben sozusagen und mit diesen zurückgebliebenen Kräften dem Fortschritt entgegenzuwirken. Aber gerade dadurch eben die Möglichkeit, dann irgendwann einmal der Freiheit für den Menschen zu schaffen. Aber sie selber sind es ursprünglich nicht. Sie gewinnen dann im Laufe dieses Prozesses auch eine gewisse Eigenständigkeit, weil sie eben abgetrennt sind dadurch dann irgendwo. Allerdings auch nicht so stark wie bei Menschen. Also wir haben am meisten diese Möglichkeit zur Freiheit. Aber der erste Impuls kam nicht von ihnen selber.
Aha, darum sagt der Lucifer, ich kämpfe, und der andere sagt dann... Und diene.
Ja, genau. Er muss diese Aufgabe, die Widersacher müssen diese Aufgabe übernehmen, sonst wird es nicht gehen. Und dann haben wir halt die ganzen Probleme damit jetzt, dass wir da durch müssen. Wenn wir immer wieder in diese Situation kommen, immer wieder in diese Konfrontation mit dem Toten bzw. mit dem Bösen. Aber Notwendiges sogar suchen müssen, gerade dann, wenn wir einen geistigen Entwicklungsweg gehen, weil der heißt Bewusstsein entwickeln, und nur dort, nur an dem Punkt finde ich dieses wirkliche, ganz wache, freie Bewusstsein. Woanders finde ich es nicht. Alles andere hat ein bisschen einen luziferischen Charakter, weil jede andere geistige Wahrnehmung wird luziferisch dadurch, weil das eben einfach zurückbleibt hinter dem, was für den Menschen in Wahrheit gedacht ist als Möglichkeit. Also das heißt, wenn wir zum Beispiel ein ähnliches Bewusstsein entwickeln würden, wie es die Engelwesenheiten jetzt hätte, so wäre das für unsere Perspektive bereits was Luziferisches, weil das nicht unserem Entwicklungsstandard entspricht, sozusagen, wenn man das so irgendwie ausdrücken will. Auch wenn die natürlich ein viel höheres Bewusstsein haben als wir. Aber wenn wir es in der Art hätten, wäre es was Luziferisches. Weil dann unsere vollkommene Freiheit aus dem Ich heraus nicht gewahrt wäre drinnen. Und für die Engel ist die Situation eben wieder ein bisschen eine andere. Aber für uns Menschen ist eben diese Möglichkeit, die ist uns gegeben, die ist uns mitgegeben. Das ist eigentlich der Sinn der Erdentwicklung, dass wir das hier entwickeln. Und wenn wir hinter dem zurückfallen, dann werden wir irgendwann einmal selber zu Widersachermächten. Allerdings dann wirklich aus eigenem. Wir sind nicht abkommandiert dazu. Das ist der Unterschied dann. Also wir wären die ersten Widersachermächte, die aus eigenem Entschluss zu Widersachermächten werden. Das könnte auch passieren. Muss man denken, weil die luziferischen Wesenheiten sind namentlich auf dem alten Mond zurückgeblieben, haben dort ihre Menschheitsstufe durchgemacht und ein Teil hat eben das Ziel erreicht, das sind die heutigen Engelwesenheiten, und ein Teil hat das Ziel nicht erreicht. Und
das sind die
Dämonen. Das sind, genau, mit denen, das ist also jedenfalls zumindest die untere Riege von den luziferischen Wesenheiten namentlich. Und mit denen haben wir heute zu ringen. Aber dasselbe kann uns passieren. Ja, wird zum Teil natürlich auch passieren. Also ein gewisser Teil der Menschheit wird wahrscheinlich auch also in diese Fänge geraten.
Ja, das wäre bewohnen.
Ja.
Aber können wir das nächste Mal das ein bisschen näher beleuchten? Weil ich denke jetzt, mit diesem Wissen, dass eben diese Kräfte kommandiert worden sind, dass ihre Aufgabe großartig auch machen oder gemacht haben bis jetzt, dass ich dann, dass sich als mein eigenes Ich, als mein höheres Ich, das erkennend und wissend, in irgendeiner Weise leicht mit diesen Kräften umgehen kann.
Ja, leichter auf jeden Fall, ja sicher. Ja, es ist in Wahrheit die einzige Chance, um diese Kräfte irgendwie ins Gleichgewicht zu bringen. Wie gesagt, sie haben diese Aufgabe bekommen und sie haben sie nicht bekommen, um uns zu ärgern, sondern uns zu fördern eigentlich. Und wenn sie in richtiger Weise zusammenwirken, ist es vollkommen in Ordnung. Also das heißt, wir als Menschen, wenn wir ihr Wirken durchschauen, können beitragen dazu, dass sie an den richtigen Stellen auch wirken. Und letztlich dann auch dadurch sie ihre Bestimmung erfüllen. Und in gewisser Weise irgendwann einmal erlöst werden, auch. Weil sie dann irgendwann auch wieder den Anschluss finden dürfen an die Entwicklung. Weil man muss denken, es ist ja sogar eine Opfertat in gewisser Weise, weil sie verzichten auf vieles, dadurch, dass sie Widersachermächte sind. Weil sie haben zu manchen Dingen eben einfach keinen Zugang mehr dadurch. Und
also. Bitte? Streben Sie danach?
Sie streben danach. Natürlich auf jetzt Ihre eigene Weise. Und gerade, weil Sie es aber aus eigener Kraft nicht erlangen können, aber sehen, der Mensch ist ein Wesen, der Zugang zu diesen Dingen hat, die Ihnen fehlen. Darum reißen Sie sich ja so um den Menschen.
Und gleichzeitig tun Sie Ihre Arbeit.
Ja.
Ja, das ist zu tun.
Natürlich. Gleichzeitig tun Sie vor allem auch Ihre Arbeit im positiven Sinn. Auch. Also durchaus, weil also die ganze Welt uns nicht die Entwicklungsbedingungen bieten würde, die wir brauchen, wenn nicht diese Kräfte ganz stark drinnen wären. Also zum Beispiel, wir brauchen das Tote, um die Freiheit zu entwickeln. Wenn das die alemannischen Mächte nicht hier in der Erdensphäre so stark wirken würden, hätten wir nicht genügend Totes hier, um daran aufzuwachen. Wir brauchen das. Ohne dem haben wir gar keine Chance und wir tragen es in unserem ganzen Körper, in unserem ganzen Organismus drinnen. Ganz unmittelbar. Da sind wir schon beim alemannischen Doppelgänger. Das ist wieder eine eigene Variante davon, die wir einfach dadurch haben, dass wir diese Todeskräfte notwendig in unserem Organismus drinnen tragen, weil nur wenn er so tot ist, kann unser Bewusstsein genügend an unserem Organismus überhaupt erst erwachen. Also auf das können wir gar nicht verzichten. Das ist ganz wichtig. Ja, das werden wir uns auf jeden Fall noch genauer anschauen. Danke.